Wir steigen mit einer Quizfrage ein heute und die lautet: Was haben ein verliebtes Paar und ein ernster Beter gemeinsam? Was haben ein verliebtes Paar und ein ernster Beter gemeinsam? Antwort: Beide suchen die Einsamkeit und sind doch nicht allein. Beide suchen die Einsamkeit und sind doch nicht allein. Sowohl das verliebte Paar als auch der ernste Beter. Und das ist unser Thema heute Morgen. Einsam, aber nicht allein. In diesen Sommerferien beschäftigen wir uns ja in einer kleinen Predigtreihe mit dem Thema Gebet. Vor 3 Wochen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Paulus eigentlich für die Gemeinde betet. Was wir von Paulus lernen können für unser Gebet, wie wir für die Gemeinde Jesu Christi und für unsere eigene Gemeinde beten sollen und können. Und heute wollen wir über das Gebet in der Einsamkeit sprechen. Und dabei ist Einsamkeit ganz positiv gemeint. Also Einsamkeit nicht in dem Sinne, dass ich von allen verlassen bin, sondern Einsamkeit im Sinne von Stille, die ich suche. Gesuchte, ganz bewusst gesuchte Stille. Darum geht es. Denn Jesus hat uns dazu aufgefordert, dass wir uns zum Gebet zurückziehen sollen. Das ist ganz auffällig. Wie hat Jesus uns dazu aufgefordert, uns zum Gebet zurückzuziehen? Einmal durch sein Vorbild, durch sein eigenes Vorbild. Weil er sich zum Gebet in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Und das ist der erste Teil unseres Predigttextes, den Sie auf Ihrem Zettel finden. Lukas 5, Vers 15 und 16. Da lesen wir etwas vom Gebetsvorbild unseres Herrn. Da heißt es: Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, von Jesus. Und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Also Jesus bekommt immer mehr Arbeit. Sein Dienst weitet sich aus. Und dann steht hier in Vers 16, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Und ein Kapitel später in Lukas 6, Vers 12, eine ähnliche Situation. Und da wird über Jesus gesagt: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Man könnte das noch ergänzen, etwa um Lukas 22, Vers 39, wo es heißt: Und er, Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Und die Jünger sind noch dabei. Und dann setzt er sich noch mal ein Stück von seinen Jüngern ab, um ganz in der Einsamkeit zu beten und mit seinem Vater im Himmel zu reden. Es ist kein Zufall, dass diese Stellen im Lukas-Evangelium alle vorkommen. Denn im Lukas-Evangelium wird besonders viel über das Gebetsleben unseres Herrn berichtet. Achten Sie mal drauf, wenn Sie das Lukas-Evangelium lesen. Es ist eine sehr interessante Entdeckung. Im Urlaub erhielt ich plötzlich ein Überraschungspäckchen. Ein neues Buch von Wolfgang Bühne. Ganz frisch erschienen. Es heißt Das Gebetsleben Jesu. Und der Untertitel: Ermutigung und Herausforderung. Und einige Fundstücke aus diesem Buch konnte ich gleich in die Predigt heute mit einbauen. Sie werden also, wenn Sie das Buch irgendwann einmal kaufen, dann einiges Bekannte da wiederfinden. Es ist auffällig, dass der Herr Jesus sich offensichtlich regelmäßig zum Beten in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Und hier müssen wir gleich ein Missverständnis klären. Jesus ist nicht gegen das gemeinsame Gebet, auf keinen Fall. Der Herr Jesus ist nicht gegen Gebetsgemeinschaften gewesen. Er hat auch gemeinsames Gebet praktiziert und die ersten Christen ebenso. Es ist wichtig, dass wir in unserer Gemeinde auch ein regelmäßiges gemeinsames Gebetstreffen haben. Zurzeit liegt das immer am Donnerstag vor der Bibelstunde. 19 Uhr sind alle herzlich dazu eingeladen, die mitbeten wollen. Aber das gemeinsame Gebet soll verankert sein in dem einsamen Gebet, bei dem jeder von uns mit seinem Herrn allein ist. Unser Herr Jesus hat uns dafür sein eigenes Vorbild gegeben und er hat das ausdrücklich gelehrt. Und das finden Sie im nächsten Teil unseres Predigttextes, Matthäus 6, die Verse 5 bis 6, liegen Ihnen ebenfalls vor. Da sagt der Herr Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Also das ist nicht nur das Vorbild von Herrn Jesus, sondern das hat er auch ausdrücklich gelehrt. So sollen wir zum Vater im Himmel beten, so sollen und dürfen wir auch zum Herrn Jesus selbst beten, der ja auch Gott ist und der auch angebetet wird. Und wo Luther Kämmerlein übersetzt, da steht im Griechischen wörtlich das innerste Gemach. Geh in das innerste Gemach. Und Sie müssen wissen, in vielen jüdischen Häusern, da gab es einen Raum, der war besonders still. Da konnte man besonders gut zur Ruhe kommen. Der war besonders gut gegen Störungen geschützt. Und oft war es übrigens auch der einzige Raum, den man abschließen konnte. Deswegen steht auch hier, schließ zu. Und dein Vater wird in das Verborgene sehen. Da steht entokrypto im Griechischen. Die Krypta, etwa in einer Kirche. Das Verborgene meint hier Stille, ungestört von Menschen, frei von Ablenkung. Das ist hier gemeint. Und dort im Verborgenen, sagt Jesus, geh in das innerste Gemach, geh in das Kämmerlein, in das Verborgene, verborgen vor anderen Menschen. Und dort im Verborgenen erwartet uns Gott. Dort im Verborgenen will Gott uns in besonderer Weise begegnen. Dort im Verborgenen dürfen wir beten und auch auf dieses Gebet im Verborgenen hat unser Herr eine ganz besondere Verheißung gelegt. Der hat ja auch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen und wenn sie eins werden in dem, worum sie bitten, will ich es ihnen geben. Auch darauf liegt eine Verheißung, auf dem gemeinsamen Gebet. Aber auch auf diesem einsamen Gebet liegt eine besondere Verheißung. Denn unser Herr sagt hier am Ende von Vers 6, Matthäus 6, Vers 6, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Er wird dich dafür belohnen. Du wirst es nicht umsonst tun. Er wird dich reich beschenken. Was für eine Zusage. Wir haben also einen ganz klaren Befund. Wir haben das Vorbild des Herrn Jesus. Wir haben die ausdrückliche Anweisung des Herrn Jesus. Wir haben die klare Aufforderung, in der Stille vor ihm zu beten. Anzukommen in der Stille, wie wir eben gesungen haben. Werde ich ruhig zum Gebet. Und daraus ergibt sich nun eine sehr persönliche Frage. An jeden Einzelnen von uns kenne ich das. Diese Stille vor meinem Herrn. Praktiziere ich das? Suche ich das? Ein wichtiger Prediger des 20. Jahrhunderts, A.W. Tozer, hat einmal gesagt, Zitat, verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr die Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Natürlich auch die Freundschaft mit Menschen, aber noch mehr die Bekanntschaft mit Gott. Dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Und für die Prediger hat er noch den Satz hinzugefügt, sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Suche ich das? Kenne ich das? Will ich das? Viele von uns machen ja immer wieder die Erfahrung, dass es oft sehr schwer ist, in diese Stille vor Gott hineinzufinden. Ich denke, das kennt jeder Christ, diese Schwierigkeit, wirklich still zu werden vor Gott. Und es gibt so vieles, das uns davon abhalten will. Wolfgang Bühne schreibt das auch in der Einleitung zu seinem neuen Buch sehr treffend. Er sagt, obwohl die enorme Wichtigkeit und die gravierenden Auswirkungen des Gebets in fast allen biblischen Büchern und Briefen herausgehoben werden und ein großer Teil der Bibel ausschließlich aus Gebeten besteht, spielt in unserem eigenen Leben das Gebet leider meist nur eine vernachlässigte Nebenrolle. Und dann fügt er hinzu, Beten wurde häufig das Atmen der Seele genannt. Wenn dieser Vergleich zutrifft, dann leiden wir alle mehr oder weniger an geistlicher Kurzatmigkeit und akutem Sauerstoffmangel. Zitat Ende. Das ist unser Problem. Und ich kenne keinen Christen, der das nicht von sich schon mal gesagt hat, dass er hier kämpfen muss. Und darum wollen wir uns jetzt dieser Frage dadurch nähern, dass wir erstens Störungen der Einsamkeit uns anschauen. Was stört die Einsamkeit vor Gott? Was hindert uns daran, diese Einsamkeit zu suchen? In einem zweiten Punkt werden wir dann über die Stärken der Einsamkeit reden, welche Stärke wir daraus gewinnen. Und in einem dritten und letzten praktischen Abschnitt fragen wir dann, was sind Schritte in die Einsamkeit, praktische Schritte in die Einsamkeit? Erstens also Störungen der Einsamkeit. Was stört unser Gebet in der Einsamkeit? Was hindert uns daran? Ich denke, manchmal ist es einfach Müdigkeit, dass wir zu kaputt sind. Die Jünger kannten diese Müdigkeit auch. Ich erinnere an die Situation, als der Herr Jesus sie gebeten hatte, mit ihm zu wachen und zu beten im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung. Und was lesen wir da in Lukas 22, ab Vers 45? Und Jesus stand auf von dem Gebet, also von seinem Gebet, und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Also die haben sich in ihrer Traurigkeit und Verzweiflung quasi in den Schlaf geflüchtet und waren sicherlich auch kaputt von all den Turbulenzen jener Tage. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Das ist sicherlich eine Störung unserer Einsamkeit, einfach Müdigkeit. Und oft, gerade wenn wir morgens beten wollen, ist es besonders schlimm, dann erstmal in Schwung zu kommen. Und schon mancher ist am Morgen über seiner Bibel und über seinen Gebeten schlicht eingeschlafen. Müdigkeit ist eine Störung. Innere Unruhe kann eine Störung dieser Einsamkeit bedeuten. Innere Unruhe kann verursacht sein durch Sorgen, die mich immer wieder umtreiben. Und kaum werde ich stille, dann springen sie gewissermaßen mir vor Augen. Innere Unruhe kann entstehen durch Schuld, die nicht geklärt ist, die nicht bereinigt ist, die nicht vergeben ist. Innere Unruhe kann auch entstehen durch Arbeitsüberlastung, dass ich schon so einen vollen Plan für den Tag habe. Ich sage, schaffst du nie, wie willst du da durchkommen? Und dann hat man erst recht keine Ruhe zum Beten. Müdigkeit, innere Unruhe. Es gibt aber auch äußere Unruhe. Bei Jesus und den Jüngern war es auch oft so, dass die Leute auf sie einstürmten und sie gar nicht zur Ruhe kommen lassen wollten, einfach weil so viele was von ihnen erbaten. Und manchmal ist diese äußere Unruhe auch unvermeidbar. Wenn viel auf uns einstürmt, das können wir auch gar nicht verhindern. Aber manchmal ist diese äußere Unruhe auch schlicht die Folge schlechter Planung und falscher Prioritäten. Dass wir uns nicht das Zeitfenster für das Gebet richtig freihalten, bewusst und gezielt. Wofür reserviere ich alles Zeiträume in meinem Tagesablauf? Wofür reserviere ich die? Und sind mir andere Termine möglicherweise wichtiger als der Termin mit Gott? Müdigkeit, innere Unruhe, äußere Unruhe, alles das kann unsere Einsamkeit mit dem Herrn stören. Und schließlich nennt Jesus eine weitere Störung, die uns davon abhält, das Gebet in der Einsamkeit zu suchen. Und das sind falsche Motive. Falsche Motive und entstehen dann, wenn wir nach Menschen schielen. Und davor warnt uns Jesus ausdrücklich in Matthäus 6, Vers 5. Da heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. In Israel war es durchaus üblich, in aller Öffentlichkeit zu beten. Das geschieht ja noch heute, zum Beispiel an der Klagemauer. Das haben Sie alle schon gesehen, wenigstens im Fernsehen. Die frommen Juden beten eben nicht nur in der Synagoge, sondern auch auf offener Straße. Es gab offizielle Gebetszeiten, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr. Und wenn man um 15 Uhr gerade in der City war, wurde eben die Aktentasche kurz abgestellt und dort gebetet. Und das kritisiert Jesus nicht, dass die in der Öffentlichkeit beten. Also Jesus sagt nicht, ja, Glaube ist Privatsache, haltet das mal aus der Öffentlichkeit raus. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus hat übrigens auch selbst in der Öffentlichkeit gebetet. Wenn Sie etwa dran denken, wie er bei der Speisung der 5000 ein öffentliches Dankgebet gesprochen hat. Oder wenn Sie dran denken, als er den Lazarus auferweckt hat, Johannes 11, wie er gesagt hat, Herr, ich weiß, dass du mich immer hörst, aber damit die Menschen, die jetzt hier sind, sehen, dass du mich gesandt hast und dass du mich auch jetzt hörst, bete ich laut zu dir. Also Jesus hat durchaus oft auch in der Öffentlichkeit gebetet. Was ist das Problem hier? Was kritisiert er? Das Motiv. Falsche Motive hindern uns am rechten Beten in der Einsamkeit, weil wir auf die Menschen schielen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Darum beten sie, sagt Jesus. Das heißt, ihr Gebet wendet sich nur vordergründig an Gott, aber eigentlich doch eher an die zufälligen Zuschauer, die man beeindrucken will mit dieser religiösen Show. Und darum nennt Jesus sie Heuchler. Er sagt das ausdrücklich, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler, ihr Jünger. Er nennt sie Heuchler. Und Heuchler, das heißt im Griechischen wörtlich eigentlich Schauspieler. Hypokrites. Das ist einer, der etwas darstellt, was er nicht wirklich ist. Das ist ein Schauspieler, ein Hypokrites. Das ist ein Heuchler, wörtlich. Einer, der etwas vorspiegelt, was er gar nicht abdeckt mit seiner Persönlichkeit. Das meint Heuchler. Und Jesus sagt, das ist das Problem. Sie beten zu Gott, aber eigentlich meinen sie die Menschen. Und man nimmt an, manche Pharisäer haben ihre Wege so getimt, dass sie gerade zu den üblichen Gebetszeiten an strategisch besonders günstigen Plätzen ankamen. Und dann hatten sie besonders viele Leute, die ihrem Gebet zuschauen konnten. Und dann hatten sie für ihre Show ein möglichst großes Publikum. Und das kritisiert Jesus. Er sagt, sie ernten die Bewunderung ihrer Volksgenossen, okay, aber das war's dann auch. Sie kriegen, was sie wollen. Jesus sagt, sie haben ihren Lohn bereits empfangen. Und hier steht im Griechischen ein Begriff aus dem Wirtschaftsleben. Das ist hochinteressant. Ein Begriff, der besagt, dass das Geschäft vollständig abgeschlossen ist. Dieses Wort steht hier eigentlich. Also die Heuchler kriegen, was sie wollen. Sie wollen menschliche Bewunderung. Die menschliche Bewunderung haben sie im Rahmen der Möglichkeiten bekommen. Und damit ist der Deal perfekt. Das wollten sie, das haben sie. Sie haben ihren Lohn erhalten. Es ist alles abgegolten. Ihr eigentlicher Ansprechpartner waren die Menschen. Und deswegen kriegen sie auch nur eine menschliche Antwort. Bewunderung eben in dem Fall, von denen, die das gut finden. So weit, so gut, könnte man denken. Das ist ja nicht mehr unser Problem. Wenn wir uns in die Fußgängerzone stellen und beten würden, dann würden wir kein Lob ernten, keine Bewunderung, sondern eher spöttische Bemerkungen. Die Leute würden uns für Sektierer halten, sie würden vielleicht ein müdes Lächeln für uns übrig haben oder eben beißenden Spott. Und dann könnten wir Vers 5 schnell zu den Akten legen und sagen, naja gut, das ist eine Karikatur von Leuten, die es heute nicht mehr gibt. Aber halt, Jesus zeichnet keine Karikatur. Die Pharisäer sind keine oberflächlichen Frömmler, die mal ein bisschen religiöse Bewunderung suchen. Das Problem sitzt tiefer. Wir können das nicht so schnell zu den Akten legen. Die halten sich ja selbst, zumindest viele von ihnen, halten sich ja wirklich für fromm. Die meinen es ja auf ihre Weise auch ernst. Die bilden sich ja auch ein, Gott wäre zufrieden mit ihnen und ihrer Art zu beten. Viele durchschauen ihr eigenes falsches Motiv ja gar nicht. Die sagen ja nicht, wir wollen jetzt mal hier eine religiöse Show abziehen, sondern sie sagen vor sich, wir wollen doch beten. Verstehen Sie? Und was Jesus uns hier vor Augen führt, das ist keine lächerliche Karikatur von völlig absurden Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben. Es ist eine erschreckende Wahrheit über unser eigenes tückisches Herz. Und diese Wahrheit besagt, noch unser Gebet kann von unserem Stolz und von unserer Selbstsucht verdorben werden. Noch das Beste. Das ist die erschreckende Wahrheit. Die Sünde ist so heimtückisch, dass sie sich sogar in das Beste, was ein Mensch tun kann, nämlich in das Gebet, hineinschleichen kann. So heimtückisch ist die Sünde. Wenn wir klauen, wenn wir lügen, wenn wir betrügen, dann fällt das sofort auf. Auch uns selbst. Hoffentlich. Also nochmal, was Jesus hier kritisiert, ist nicht das öffentliche Beten an sich, sondern was er kritisiert, ist die Haltung, die hier in diesem Fall dahinter steckt. Die Heuchelei, die scheinfromme Show, das kritisiert er. Denen geht es nicht so sehr um Gott, sondern um die Menschen, um deren Anerkennung und damit letztlich um sich selbst. Und dieses falsche Motiv hindert, dass sie echt still werden vor Gott. Wie schnell kann sich diese Heuchelei auch in unser Gebet einschleichen? Nehmen wir mal das Beispiel, eine Familie isst im Restaurant. Und ich denke, es ist schon gut und wichtig, dass wir das Tischgebet auch im Restaurant nicht unter den Tisch fallen lassen. nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben allen Grund, Gott zu danken. Jesus hat gesagt, dass wir uns auch in der Öffentlichkeit zu ihm bekennen sollen. Schon manchmal habe ich erlebt, dass es durch ein Tischgebet zu guten Gesprächen gekommen ist mit Leuten, die das beobachtet haben. Da liegt also auch eine gute missionarische Möglichkeit manchmal drin. Und auch wenn etwa unsere Kinder mit sind, ist es auch für die wichtig, um der Glaubwürdigkeit willen, dass wir Gott um Gottes Willen danken und nicht nur, wenn wir in den eigenen vier Wänden sind. Also ein Tischgebet im Restaurant würde ich in jedem Fall empfehlen. Aber selbst da kann sich Heuchelei einschleichen in mein Herz. Wenn ich so auf die anderen Gäste dann sehe, die sich alle so nur an den Trog setzen und dann so denke, na, ihr oberflächlichen Leute, euch wollen wir jetzt mal zeigen, was eine christliche Familie ist. Wir sind anders. Merken Sie? Und schon richtet sich mein Gebet eigentlich nicht mehr an Gott, sondern an die Leute. Und es ist eine religiöse Demonstration und nicht mehr. Oder andere Situation, Gebetskreis in der Gemeinde. Ist uns sehr, sehr wichtig. Es ist eine ganz wichtige Basis für alle Gemeindearbeit. Aber selbst da muss ich mich prüfen, warum gehe ich dahin? Weil das Neue Testament das sagt, dass es wichtig ist, gemeinsam zu beten. Oder kommt es mir vor allem darauf an, dass man mich da sieht, dass man sagen, sie war da. Und wenn ich nicht zum Gebetskreis komme, könnten die anderen ja denken, ich nehme das Gebet nicht ernst genug, also gehe ich lieber mal hin. Merken Sie, in dem Moment ist die Sache schon verdorben. Hat sich in das Herz schon eingeschlichen, dass ich mehr auf die Menschen schiele als auf Gott. Manche schweigen vielleicht in Gebetsgemeinschaften, weil sie sagen, ach, ich will nicht so vor den Leuten als so übereifrig rüberkommen. Deswegen halte ich mich mal lieber zurück. Andere reden, besonders viel in Gebetsgemeinschaften, weil sie sagen, oh, ich will mal meine Frömmigkeit richtig deutlich werden lassen, wie gut ich beten kann. Verstehen Sie, es kann sich so viel einschleichen in unser Herz. So viel falsche Motive, so viel schielen auf Menschen und nicht schauen auf Gott. Und deswegen ist die Frage immer, wen meine ich mit meinem Gebet? Wer ist der Adressat? Wer soll mich sehen? Wer soll mich hören? Wie tückisch ist mein Herz? Wie schnell werde ich zum Heuchler? Das gilt ja nicht nur beim Beten, das gilt für alles, was ich als Christ tue. Warum leite ich diese Gruppe? Nur damit man mir nicht nachsagen kann, ich hätte nicht hingeschmissen und ich wäre nicht faul? Oder weil ich mich da so richtig selbst bestätigen und ausprobieren kann? Oder um dem Herrn zu dienen? Warum predige ich? Warum singe ich in der Gemeinde? Warum verteile ich Schriften? Warum helfe ich mit beim Küchendienst? Warum bereite ich den Kirchenkaffee vor? Warum mache ich Kindergottesdienst? Was ist mein Motiv? Wem will ich dienen? Doch das Beste kann verdorben werden durch ein falsches, selbstsüchtiges Motiv. Und das ist immer wieder die Frage, für wen mache ich das? Wer soll mich sehen? Wer soll mich hören? Wem will ich dienen? Und Jesus hält uns schonungslos den Spiegel vor. Aber er zeigt uns dann auch den Weg, wie wir rauskommen aus dieser Falle. Das ist so gut. Und dafür ist die Einsamkeit vor Gott so wichtig. Geh in das Verborgene, sagt der Herr. Geh dahin, wo dich keiner sieht. Das ist der wichtigste Ort, an dem du Gott begegnen sollst. Geh in das Verborgene. Da hört alle Schauspielerei auf. Da im Verborgenen, da gibt es nur noch dich und Gott. Und da ist der Ort, wo Gott dich stellt. Da ist der Ort, wo Gott dir deine eigenen Motive klar macht. Oft dadurch, dass er dich überführt durchs Bibellesen, dass er dich überführt durch sein Wort. Jesus sagt, mach die Tür zu, dreh den Schlüssel um. Du musst dich zurückziehen von den Menschen für diese Zeit, damit du frei wirst von den Menschen, damit du frei wirst vom Schielen nach ihrer Bewunderung und frei wirst von der Angst, dich vor ihnen zu blamieren, damit du frei wirst nur für Gott. Der Herr will uns helfen, all diese Störungen zu überwinden. Müdigkeit, innere Unruhe, äußere Unruhe und auch diese falschen Motive, dass wir schielen nach Menschen. Und damit kommen wir nach den Störungen der Einsamkeit nun zu den Stärken der Einsamkeit. Warum ist das so wichtig? Was will der Herr uns da schenken? Warum ist diese Zeit so wertvoll? Warum brauche ich das Gebet, um in meinem persönlichen Verhältnis zu Jesus zu wachsen? Warum ist das so wichtig? Und da eines, was wir festhalten müssen, nur Einsamkeit ermöglicht echte Zweisamkeit. Das ist doch ganz logisch. Denken Sie an meine Quizfrage vom Anfang. Man will doch einsam sein und nicht von anderen Menschen gestört werden, um den einen Menschen besser kennenzulernen, um in Ruhe ungestört miteinander reden zu können. Nur Einsamkeit ermöglicht echte Zweisamkeit. Das gilt auch für unser Verhältnis zum lebendigen Gott, zu seinem Sohn Jesus Christus. Klar, es gibt Zeiten, da fällt uns das einsame Beten schwer. Und ich denke, das geht jedem so. Man kommt einfach nicht zur Ruhe, man kann sich nicht konzentrieren. Man ist so schon abgelenkt. Und oft ist es einfach eine Hilfe, sich im Gebet gegenseitig wieder auf die Sprünge zu helfen und sich unter die Arme zu greifen. Sagen, wir treffen uns, wir beten gemeinsam. Wir helfen uns gegenseitig. Das kann ein ganz wichtiger Dienst sein, den wir einander leisten, dass wir miteinander beten. Aber wenn es für einen Christen ein Dauerzustand wird, dass er das Gespräch allein mit Gott meidet, dass er nur beten kann, wenn andere dabei sind, dann sollte er an dieser Stelle etwas ändern in seinem Leben. Jedes Beispiel hinkt natürlich, aber stellen Sie sich vor, ich würde zu meiner Frau sagen, also weißt du, ich finde es wahnsinnig interessant, mit dir zu reden. Stimmt wirklich. Aber dann der Satz ginge so weiter, wenn wir in Gesellschaft sind. Aber weißt du, Liebling, in dem Moment, wo wir beide nur noch uns haben, da schaue ich lieber Fernsehen oder lese ein Buch, da habe ich nicht so die Muße, allein mit dir zu reden, das wirst du doch verstehen. Jeder, der das hörte, würde sagen, oh, die beiden, die müssen aber unbedingt wieder ins Gespräch miteinander kommen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Dass sie nur noch interessant miteinander reden und interessiert miteinander reden können, wenn andere dabei sind. Und sobald sie miteinander allein sind, einsam und zweisam, versiegt ihr Reden. Da muss etwas geschehen. Und darum sagt Jesus, geh in das Verborgene. Da wartet der Vater auf dich. Geh in das Verborgene, da warte ich auf dich. Da will ich deinem persönlichen Verhältnis zu mir neue Nahrung geben. Da will ich dir neuen Mut schenken, neue Kraft. Und da will ich dir neu in Erinnerung rufen, wie wertvoll ich für dich bin. Geh in das Verborgene. Nur Einsamkeit ermöglicht echte Zweisamkeit. Und das ist die andere Stärke der Einsamkeit. Einsamkeit hilft zur Klärung meiner Motive. Ist doch klar. Wissen Sie, wenn ich an einer Gebetsversammlung teilnehme, dann sehen das immer auch genügend andere Leute. Aber wenn ich im Hinterstübchen oder im Kämmerchen bete, dann sieht es nur Gott. Reicht uns das? Wissen Sie, ob ich früh noch in den Federn liege oder bereits mit Gott rede, das weiß kein Mensch. Höchstens meine Frau. Wenn ich einen Besuch mache, wird es gesehen. Wenn ich eine Bibelstunde leite, dann bin ich in der Szene. Wenn ich predige, ist das öffentlich. Wenn ich Schriften verteile, wird das wahrgenommen. Wenn ich bete, kostet das auch Zeit, kostet das auch Kraft, kostet das auch Konzentration. Aber in Anführungsstrichen nur Gott sieht es. Reicht mir das? Einsamkeit hilft zur Klärung meiner Motive. Wie viel ist mir der persönliche Kontakt mit Gott wert, dort, wo kein Mensch es belohnt und kein Mensch es sieht? Klärung meiner Motive. Wie ernst nehme ich das eigentlich, dass alles, was ich tue, von seinem Segen abhängt? Und dass Gott immer wieder sagt, wie zum Beispiel im Jakobusbrief, dass dieser Segen erbeten werden will. Wie ernst nehme ich das eigentlich? Klärung meiner Motive. Und noch eine weitere Stärke liegt in der Einsamkeit. Jesus sagt ausdrücklich, dass der Vater unser Gebet in der Einsamkeit belohnen wird. Seine weitere Stärke, Gebet im Kämmerlein, wird von Gott belohnt. So steht's doch hier am Ende von Vers 6, haben wir doch gelesen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Er wird's belohnen, er wird es tun. Du wirst nicht vergeblich beten. Du wirst nicht immer die Erhörung bekommen, die du erwartet hast. Aber du wirst nie vergeblich beten. Kämmerlein. Wissen Sie, in diesem Kämmerlein hat man damals auch wertvolle Schätze aufbewahrt, weil dieser Raum eben abschließbar war. Und das schwingt hier auch mit. Jesus sagt, wenn du ins Verborgene gehst, in das Kämmerlein, wenn du dir die Zeit nimmst für Gott, um allein mit ihm zu sprechen, um allein mit mir, Jesus, diesen Kontakt aufzunehmen, dein Herz von mir auszuschütten, mich zu loben, all diese Fürbitteanliegen mir auch zu nennen, die dich bewegen, dann kommst du in eine Schatzkammer. Das Kämmerlein ist auch ein Schatzkämmerlein. Da will ich dich beschenken, da will ich auf dich warten. Stell dir vor, Gott sieht da wirklich hin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was der Herr hier sagt. Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht. Er sieht dich. Natürlich sieht Gott dich immer, klar, Gott sieht dich immer und überall. Aber Jesus macht deutlich, Gott sieht da wirklich hin, in einer besonderen Weise. Du bekommst Privataudienz, wenn du in die Einsamkeit vor dem Herrn und mit dem Herrn gehst. Du bekommst Privataudienz, wenn du dich zurückziehst in dein Arbeitszimmer oder dein Wohnzimmer oder in deinen Bastelkeller. Da will Gott extra für dich hinsehen. Und er will dir antworten. Und schauen Sie, was ist das für eine Ehre für uns? Wir dürfen Gott so viel wert sein, dass er eigens für uns hinsieht. Er will sich uns ganz persönlich zuwenden. Das macht er uns ja auch im Abendmahl deutlich. Er hat sein ganzes Leben für dich gegeben. Und das gilt bis heute. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Die größte Belohnung ist Gott selbst. Er schenkt sich dir. Er ist für dich da. Und er sagt, komm, ich warte in der Einsamkeit auf dich. Und ich sehe dahin. Und nun komm noch. Was hält dich davon ab? Was lässt du dich durch so viele andere Dinge ablenken? Und da steht noch mehr da. Er wird es dir lohnen. Er wird es dir vergelten. Er wird dich beschenken. Er wird dein Leben immer mehr nach seinen optimalen Vorstellungen prägen. Er wird eine Persönlichkeit aus dir machen, die immer stärker dem Bild entspricht, was er von dir hat. Die Zeit in dieser Kammer ist gut investiert. Das wirst du nicht immer gleich sehen können. Das wirst du nicht immer gleich messen können. Aber wenn du da sparst, dann sparst du an der falschen Stelle. Und deshalb hat Martin Luther bekanntlich sich selbst und andere immer wieder erinnert, je mehr Arbeit ich nötig habe, umso mehr Gebet habe ich nötig. Es gibt ein Zitat von ihm, da sagt er, Arbeit, Arbeit, von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden erstmal im Gebet verbringen werde. Ja, er hat das begriffen. Er hat das sicherlich auch nicht immer perfekt praktiziert, aber er wollte das und er hat es verstanden. In der Verborgenheit, da entscheidet sich viel von unserer Substanz, von unserer geistlichen Substanz. Da entscheidet sich viel von dem, was wir wirklich bewegen in dieser Welt und auch im Leben anderer Menschen. Martin Lloyd-Jones war sicher einer der wichtigsten Prediger des 20. Jahrhunderts. Und nachdem er 1981 gestorben war, sagte seine Frau, niemand wird das Geheimnis meines Mannes jemals verstehen, solange er nicht begreift, dass mein Mann vor allem anderen ein Mann des Gebets war. Dass mein Mann vor allem anderen ein Mann des Gebets war. Das war ja in der Verborgenheit. Aber seine Frau, die ja am nächsten an seinem Leben dran war, die hat es dann später über sein Leben bezeugt. Was werden die Menschen, die am nächsten an unserem Leben dran sind, später von unserem Leben bezeugen? Jesus sagt, geh in das Verborgene. Nutze diese Stärken der Einsamkeit. Investiere Zeit an einer Stelle, wo es dir mit Sicherheit kein Mensch lohnen wird, weil kein Mensch das mitkriegt. Aber investiere an der Stelle, wo Gott dich in besonderer Weise belohnen will. Einsamkeit ermöglicht Zweisamkeit. Einsamkeit hilft zur Klärung meiner Motive und Einsamkeit wird in besonderer Weise vom Vater belohnt. Bleibt am Ende noch ein dritter Punkt zu klären. Wir wissen ja, es ist eine Sache, etwas einzusehen. Das ist eine Sache. Aber manchmal ist es eine andere, es dann auch umzusetzen. Der Geist ist willig, sagen wir, aber das Fleisch ist schwach. Wie oft schon habe ich erkannt, dass es wichtig ist, treuer und regelmäßiger zu beten. Und wie oft bin ich dann aber auch irgendwann wieder gescheitert und bin zu lahm geworden und zu abgelenkt. Wie viele von uns können das so von sich sagen? Und darum finden wir im Wort Gottes auch einige praktische Hilfen, wie wir die Störung noch mehr überwinden und die Stärken der Einsamkeit noch besser auskosten können. Und darum jetzt drittens zum Schluss Schritte in die Einsamkeit. Die Voraussetzung ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir damit rechnen, es gibt Kampf. Damit müssen wir einfach rechnen. Das ist normal. Der Teufel weiß, wie wichtig das Gebet für unser geistliches Leben ist. Und deswegen setzt er alles dran, uns davon abzuhalten. Das ist ganz logisch. Und wichtig ist, dass diese praktischen Hilfen eben praktische Hilfen sind. Kein starres Gesetz, keine mechanische Methode, keine Knopfdrucktechnik, die man einfach anwendet und dann flutscht es. Sondern es sind praktische Hilfen, die unter Gebet erprobt werden wollen. Das sind es. Schritte in die Einsamkeit. Und die erste Hilfe, also A, finde den richtigen Ort. Finde den richtigen Ort. Finde dein Kämmerlein. Finde deinen Berg. Jesus hat sich oft auf einen Berg zurückgezogen, in die Wüste zurückgezogen, wo er ungestört war. Es ist wichtig, dass du ungestört bist. Es ist wichtig, dass du unbeobachtet bist von anderen Menschen. Finde dein Kämmerlein, finde deinen Berg, finde deine Wüste. John Piper hat einmal gesagt, denken Sie nicht, dass der Ort bequem sein muss. Denn ein bequemer Ort wird Sie wahrscheinlich dazu bringen, einzuschlafen. Er sagt, es muss ein abgesonderter Raum sein, damit Sie nicht abgelenkt werden. Und damit Sie laut reden und singen und auch weinen können. Früher oder später werden Sie weinen, wenn Sie beten. Wenn Sie um die Seele Ihres jugendlichen Kindes ringen oder darum kämpfen, Ihren Stolz in Ihrem Leben zu töten. Sie müssen allein sein. Ungestört. Also das ist wichtig. Finde den richtigen Ort, den für dich richtigen Ort. Das ist eine ganz wichtige Hilfe zum Schritt in die Einsamkeit. David Brainerd war im 18. Jahrhundert einer der ersten Missionare, der sich allein zu den Indianerstämmen in Nordamerika wagte. Er litt an vielen Krankheiten, er erlebte viele Rückschläge, aber auch viele wirklich gesegnete Zeiten der Erweckung. Und er hinterließ uns ein Tagebuch. Das Tagebuch von David Brainerd ist später vielen Missionaren zum großen Segen geworden. Und aus diesem Tagebuch geht hervor, was für ein intensives Gebetsleben dieser David Brainerd praktiziert hat. Das war die Grundlage seines ganzen Missionsdienstes. Und auch er hat immer wieder für sich den richtigen Ort gesucht. Deswegen lese ich das vor. Und so schreibt er einmal in sein Tagebuch am 28. Juni 1744, verbrachte den Morgen mit dem Lesen verschiedener Teile der Heiligen Schrift und mit inbrünstigem Gebet für meine Indianer, dass Gott sein Reich unter ihnen doch aufrichten und sie in seine Gemeinde bringen möge. Etwa um 9 zog ich mich an meinen gewöhnlichen Rückzugsort in den Wäldern zurück und hatte dort wieder einigen Beistand im Gebet. Also er hatte selbst dort im Missionsgebiet einen speziellen Rückzugsort und dahin hat er sich zurückgezogen, um im Gebet den Vater anzurufen. Such du dir deinen Ort. Und dann ein zweiter Schritt in die Einsamkeit. Finde die richtige Zeit. Finde den für dich richtigen Ort und finde die für dich richtige Zeit zum Beten. Der Jesus hat in der Regel den frühen Morgen gewählt. Das geht aus einem Vers im Markus-Evangelium hervor. Ich weiß nicht, ob der Ihnen schon mal aufgefallen ist. Markus 1, Vers 35. Da heißt es, und am Morgen, noch vor Tage, stand er, Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Also der ruhige Ort und die frühe Zeit. Am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und betete. Und auch das ist natürlich kein Gesetz. Der Jesus hat nirgendwo in der Bibel gesagt, du sollst deine stille Zeit immer früh am Morgen machen. Und ich denke auch nicht jeder hat die Möglichkeit dazu aufgrund seiner Lebensumstände. Also wenn eine Mutter kleine Kinder versorgen muss oder wenn jemand unterschiedliche Schichten hat in seiner Arbeit, dann kann nicht jeder das am Morgen so machen. Und übrigens hat auch nicht jeder die gleiche Veranlagung. Also Martin Lloyd-Jones beispielsweise, der nun wirklich, wie wir hörten, ein treuer Beter war, hat mal gesagt, also für mich da diese Bestimmung immer unbedingt morgens die stille Zeit zu machen, ist für mich überhaupt nicht das Richtige. Also da war er noch gar nicht in der richtigen Verfassung gewissermaßen. Aber man muss sagen, für viele Menschen, so hat die Erfahrung gezeigt, wird der Morgen die beste Zeit zum Gebet sein, weil sie da die meiste Ruhe haben. Ja, ein Amerikaner hat mal diesen Spruch geprägt, no Bible, no breakfast. Hast du noch keine Bibel gehabt, gibt's auch noch kein Frühstück auf Deutsch. No Bible, no breakfast. Das kann nicht für jeden ein Gesetz sein, aber für manchen eine Hilfe. Und wir werden viele Männer in der Bibel finden, die das so praktiziert haben. Etwa David. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass David immer wieder vom Beten am frühen Morgen spricht? Also zum Beispiel Psalm 119, da sagt er, Vers 147, der Morgendämmerung bin ich zuvorgekommen und habe geschrien, auf dein Wort habe ich geharrt. Oder Psalm 5, Vers 4, da sagt David, frühe wirst du, Herr, meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir mein Anliegen vorstellen. Oder in der Wüste Juda betet David, Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich, frühe suche ich dich. Also, das ist ein Beispiel dafür, wie jemand früh morgens seine Gebetszeit gehalten hat. Aber das ist kein Gesetz und damit sollen wir auch nicht Druck auf das Gewissen von anderen Leuten ausüben, die Schwierigkeiten haben, morgens früh aufzustehen. Aber für viele, ich sage es nochmal, hat sich das als eine gute Zeit bewährt. Und um noch einmal John Piper zu zitieren, er hat gesagt, das Problem ist gar nicht so sehr früh aufzustehen, sondern abends rechtzeitig ins Bett zu gehen. Das ist also sehr praktisch. Piper schreibt das sehr schön. Ich lese es mal vor. Er sagt, die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Kann ich nur bestätigen. Piper fährt fort, das war nicht immer so. Aber seitdem es Strom gibt und Radio und Fernsehen und Internet, wird es schwierig, kurz nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Früher gab es nicht viel zu tun, nachdem der Strom, also als es noch keinen Strom gab, abends, als es dunkel wurde. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben und Unterhaltung zu haben. Und deshalb muss der Kampf gegen die Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend gekämpft werden, nicht erst am Morgen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Und Piper fährt dann fort, wenn Sie entschieden haben, wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker wirklich losgeht. Und er fügt dann noch, wie ich finde, sehr praktisch hinzu, wenn Sie Koffein brauchen, also Kaffee, um am Morgen wach zu bleiben, dann werde ich das Ihrem Gewissen überlassen. Bin ich froh drüber. Und Piper fährt fort, vielleicht ist das der Grund, warum Gott den Kaffee geschaffen hat. Für das Gebet wach zu bleiben, ist auf jeden Fall ein besserer Gebrauch von Koffein, als für sonst irgendetwas wach zu bleiben. Also, früh am Morgen. Aber wenn morgens für Sie nicht ideal ist, dann suchen Sie sich eine andere Zeit, aber suchen Sie sich möglichst eine feste Zeit, die passt. Möglichst eine Zeit, die Tag für Tag wiederkehrt oder zumindest immer, wenn Sie eine bestimmte Schicht haben, wiederkehrt. Wissen Sie, in diesen praktischen Fragen, da hat sich als hilfreich erwiesen, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Gute Gewohnheiten zu entwickeln, ja? Finde den für dich richtigen Ort und mache daraus eine gute Gewohnheit. Finde die für dich richtige Zeit und mache daraus eine gute Gewohnheit. Sogar der Herr Jesus hat das getan. Nochmal Lukas 22. Was wird da über Jesus gesagt? Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal so aufgefallen ist. Da heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Also sogar der Herr Jesus, der ja nun Gottes Sohn ist, Gott, aber der eben auch Mensch gewesen ist, aber ohne Sünde, sogar der Herr Jesus hat bestimmte Gewohnheiten entwickelt. Natürlich, Gewohnheit allein ist noch kein Leben. Wissen Sie, es gibt auch eine erstickende Gewohnheit. Es gibt auch eine tote, mechanische, antrainierte Gewöhnung an Dinge, die man einfach nur noch so macht, weil man sie immer schon so gemacht hat. Grauenvoll. Also Gewohnheit ist noch nicht das Leben. Aber wenn das Leben da ist, dann kann die Gewohnheit helfen, dem vorhandenen Leben eine gute Form zu geben, eine lebendige Form zu geben, eine Stetigkeit zu geben. Und darum hat es sich immer wieder bewährt, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Das haben auch Größere so erfahren. Denken wir etwa an John Wesley. John Wesley hat im Rückblick auf sein unheimlich schaffensreiches Leben mit 85 Jahren Folgendes gesagt, 3 Jahre vor seinem Tod. Wesley ist 1791 gestorben. 1788 hat er in sein Tagebuch Folgendes geschrieben, also mit 85 Jahren. Da blickt er zurück und ist Gott dankbar, dass er ihm geschenkt hat, ständig auf Reisen zu sein, zu predigen, Bücher zu schreiben, Gemeinden zu gründen. Und dann schreibt er am 28. Juni 1788 rückblickend, welcher Ursache kann ich es zuschreiben, dass ich so bin, wie ich bin? Zweifellos zuallererst der Kraft Gottes, der mich für das Werk ausrüstete, zu dem ich berufen bin. Und zwar so lange, wie es ihm gefällt, dass ich darin fortfahre. Zweitens den Gebeten seiner Kinder, natürlich. Und dann überlegt, er könnte es nicht auch irgendwelche Mittel noch geben, die Gott dazu benutzt hat. Und dann sagt er, und es könnte auch daran liegen, dass ich seit über 60 Jahren immer um 4 Uhr morgens früh aufstehe. Da hat er eine gute Gewohnheit draus gemacht. Und der 85-Jährige steht früh um 4 Uhr auf, um Zeit zu haben zum Beten und Schwung zu haben zum Arbeiten. Das ist die Kraft guter Gewohnheiten. Und Wesley weiß, natürlich ist es Gottes Gnade, es sind die Gebete der vielen. Aber das alles hat mich in die Lage versetzt, gute Gewohnheiten zu entwickeln, die es mir geschenkt haben, auch als alter Knabe, hätte ich beinahe gesagt, als alter im Missionsdienst, wirklich runzelig gewordener Seniorenmissionar, noch mit so viel Schwung und Eifer und Tatendrang am Ball zu bleiben. Schritte in die Einsamkeit. Suche den für dich richtigen Ort, suche die für dich richtige Zeit. Und dann ein letztes, und das ist natürlich nicht machbar. Bitte den Herrn darum, einen Beter aus dir zu machen. Das ist das Wichtigste. Bitte den Herrn darum, einen Beter aus dir zu machen. Sag ihm das doch immer wieder. Herr, du siehst meine ganzen Schwierigkeiten mit dem Beten. Und dass ich so schnell müde werde und dass ich so durch so vieles abgelenkt bin und dass es mir so schwer fällt, immer dafür mir die Zeitfenster offen zu halten. Bitte den Herrn darum, einen Beter aus dir zu machen. Ich muss dann an den Vater dieses kranken Kindes denken, von dem Markus 9 berichtet, wo Jesus sagt, wenn du glauben könntest, ich kann alles tun. Und was schreit dieser Vater? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so können wir bitten, Herr, ich bete, hilf meiner Gebetsmüdigkeit. Herr, ich bitte dich, gib, dass all diese inneren Widerstände und Trägheiten doch mehr überwunden werden mögen. Darum bitte ich dich, bitte den Herrn darum, einen Beter aus dir zu machen. Es ist noch so viel Potenzial für Veränderung in ihrem Leben. Noch so viel Potenzial für Veränderung. Egal wie alt sie sind, egal wie jung sie sind. Sie haben einen starken Herrn. Und wir wollen manchmal aufgeben. Wir denken manchmal schon, ach, an dem Punkt wird es nie mehr so richtig mit dir. Aber Jesus gibt uns nicht auf. Und deswegen dürfen wir immer wieder neu anfangen. Und wenn wir zum 593. Male beschlossen haben, treuer zu beten und dann doch irgendwann wieder stecken geblieben sind, Jesus gibt dich nicht auf. Und darum lädt er uns ein, darum fordert er uns auf mit diesem Vers 6, der heute Morgen im Mittelpunkt stand. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Überwinde die Störungen der Einsamkeit, nutze die Stärken der Einsamkeit und gehe die Schritte in die Einsamkeit. Und je mehr du davon Gebrauch machst, umso erstaunlicher und überraschender wird Gott in deinem Leben wirken und durch dein Leben wirken. Und darum schließe ich mit David Brainerd noch einmal, dem Indianermissionar. 29 Jahre nur wurde er alt und doch hat er ein großes Vermächtnis hinterlassen in seinen Schriften und Gott hat sein kurzes Leben intensiv gebraucht, um viele Menschen zum lebendigen Glauben zu führen, weil er ein Mann des Gebets war. Eines Tages, damit schließe ich, wird von Brainerd berichtet, dass er sich entschlossen hat, einen Indianerstamm aufzusuchen, der als äußerst fremdenfeindlich und mörderisch bekannt war. Und einige Freunde haben ihm abgeraten und haben gesagt, wenn du noch weiter deinen Missionsdienst tun willst, geh da bloß nicht hin. Aber Brainerd sagte, nein, ich bin im Gewissen gebunden. Ich meine, es ist meine Aufgabe, ich muss es tun. Und so zog er los mit einem kleinen Wanderzelt, erreichte schon bald sein Ziel und schlug dieses Zelt kurz vor dem Hauptdorf des Stammes auf. Und was machte er als erstes, nachdem er sein Zelt aufgeschlagen hatte? Er ging rein in das Zelt, ging auf seine Knie und betete. Er ahnte nicht, dass er schon längst beobachtet worden war von einem Späher dieses feindlichen Indianerstammes. Und der lief sofort zum Häuptling. Der Häuptling rief einige Mitarbeiter zusammen, schickte dann einen Trupp von 3-4 Leuten los. Und sie hatten so diese Methode, dass sie in der Regel alle Weißen, die ihr Gebiet betraten, sofort töteten und skalpierten. Man machte das nicht offen in diesem Stamm, sondern man versuchte, in den Hinterhalt zu geraten und die fremden Eindringlinge von hinten zu ermorden, bevor sie überhaupt ihre Gefahr erkennen konnten. Und so sollte es auch diesmal sein. Und sie fanden das Zelt und warteten darauf, dass der Mann rauskäme, um ihn dann von der Seite abzuschießen mit ihren Pfeilen. Aber sie warteten und es tat sich nichts. Und als einige Stunden vergangen waren, sagten sie, lasst uns doch mal schauen, was da los ist in diesem Zelt. Und dann sahen sie durch die Öffnung dieses Zeltes, und das wird wirklich glaubwürdig so berichtet, dass Brainerd auf den Knien lag und mit irgendjemandem sprach, den die Indianer nicht kannten und nicht sahen. Und plötzlich zu ihrem Entsetzen kriegten sie mit, wie eine Klapperschlange in das Zelt hineinkroch und sich von hinten auf diesen knienden Mann zubewegte, sich aufrichtete, um ihre giftigen Zähne in seinen Nacken zu schlagen. Und sich dann doch plötzlich von ihrem Opfer abwandte und auf der anderen Seite wieder aus dem Zelt hinausglitt. Brainerd hatte das überhaupt nicht mitbekommen. Er hatte nichts davon geahnt. Schließlich gingen die erstaunten Indianer entsetzt und lautlos davon, um dem Häuptling diese Geschichte zu erzählen. Brainerd hatte alles nicht mitbekommen. Er stand auf vom Gebet, nahm seine Bibel in die Hand und machte sich auf den Weg, um den Indianern das Evangelium zu sagen. Wie erstaunt war er, als ihm der Häuptling mit seinen Kriegern bereits entgegenkam, von vorn. Aber nicht, um ihn zu töten, sondern um ihn zu empfangen wie einen Ehrengast. Weil sie mitbekommen hatten, dass dieser Brainerd unter dem Schutz eines großen Gottes lebte. Und dann konnte Brainerd ihnen das Evangelium sagen. Und viele Menschen sind in relativ kurzer Zeit dort in diesem hochgefährlichen Stamm zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus und sein rettendes Evangelium gekommen. Gott hatte das Gebet Brainerds in wunderbarer Weise erhört. Und so will der Herr uns auch ermutigen, dass wir immer mehr zu Menschen des Gebets werden. Zu Menschen, die die Einsamkeit mit ihrem Herrn suchen. Und dann werden wir staunen, was der Herr in unserem Leben noch alles bewirken wird. Amen.